Die Wohnungsnot ist ein bekanntes gesellschaftliches Problem. Oft ist es schwer, eine geeignete Wohnung zu finden. Eine Alternative kann das noch nicht allzu sehr verbreitete gemeinschaftliche Wohnen sein. Dominik Blersch sprach mit Frau Dr. Kirsten Mensch über diese Art des Wohnens. Sie ist Politikwissenschaftlerin und selbst an einem solchen Wohnprojekt beteiligt.
Frau Dr. Mensch, können Sie unseren Hörern zunächst erklären, was unter gemeinschaftlichen Wohnen zu verstehen ist?
Ja, gemeinschaftlich wohnen, so einfach ist es gar nicht zu erklären, weil es ganz viele verschiedene Facetten gibt von gemeinschaftlichem Wohnen. Aber kurz gefasst heißt es, da tun sich eine Gruppe von Menschen zusammen, die sich teilweise auch vorher noch gar nicht kannten und sagen, wir wollen gemeinsam wohnen, wir planen dafür, wir bauen unter Umständen auch dafür oder bauen ein Gebäude um, je nachdem, was die Pläne sind und was es gibt sozusagen. Und wir wollen dann nachher ein gutes soziales Umfeld haben, wollen vielleicht auch noch weitere Ziele realisieren, soziale Ziele oder kulturelle Ziele oder ökologische Ziele, die man oftmals nur in einer größeren Gruppe realisieren kann. Grundsätzlich muss man es unterscheiden von solchen studentischen WGs. Also es ist schon so, jeder hat seine abgeschlossene Wohnung, wo alles drin und dran ist, also mit Bad, mit Küche und so weiter. Aber man hat darüber hinaus eben noch Gemeinschaftsräume, die dann allen zugutekommen.
Okay, es ist ja auch oft die Rede von Mehrgenerationenhäusern. Worin besteht hierbei der Unterschied zum Begriff gemeinschaftliches Wohnen oder ist das im Prinzip nur eine besondere Form?
Ja, Mehrgenerationenhäuser sind meistens von Trägern, also von Wohlfahrtsverbänden oder von Kirchengemeinden oder auch von wirtschaftlich agierenden Unternehmen quasi Angebote, die gemacht werden und die dann vermietet werden. Die gemeinschaftlichen Wohnformen, von denen ich gesprochen habe, sind zumeist selbst organisiert. Das heißt, da findet sich erstmal eine Gruppe, die sagt, ja, wir wollen anders wohnen als bislang, wir wollen nicht mehr so anonym wohnen, wir wollen uns zusammentun und dann fangen die an, sich was zu suchen. Dann fangen die an, erstmal ein Konzept zu erarbeiten, was wollen wir wirklich genau und versuchen das dann zu realisieren. Bei den Mehrgenerationenwohnhäusern oder auch bei betreuten Wohnkonzepten ist das so, da kommt einer her, baut ein Haus und bietet es dann an und dann ziehen da Leute ein, die sich gar nicht kennen. Und im besten Falle lernen die sich dann durchs Wohnen, durch die Nachbarschaft kennen und im besten Falle funktioniert das auch gut, entsteht auch ein gutes soziales Netz. Aber es kann auch sein, dass es genauso anonym ist wie in einem anderen Wohnhaus auch.
Okay, Sie haben jetzt wiederholt gesagt, dass verschiedene Menschen zusammenkommen und die sich vorher vielleicht gar nicht gekannt haben. Wie kommen die Kontakte zustande? Wie lernen sich die Menschen später dann kennen?
Ja, da gibt es ganz verschiedene Modelle. Ja, das gibt zum Beispiel sogenannte Börsen oder Wohnprojekttage, wo sich Wohnprojekte vorstellen in verschiedenen Städten und quasi werben für neue Mitglieder, für neue mögliche Bewohner, spätere Bewohner. Aber das geht auch über Zeitungen. Oftmals ist das dann auch so, es muss Treffpunkte geben, ja, wo man das Projekt erstmal bekannt machen kann und dann auch gucken kann, dass man neue Leute kennenlernt.
Okay. Und Sie wirken selbst bei der Realisierung eines Wohnprojektes mit. Was hat Sie genau dazu bewegt, an diesem Projekt teilzunehmen?
Ja, das ist
jetzt
sicherlich so eine Verquickung von meinen dienstlichen Erfahrungen mit der privaten Einsicht, dass das wirklich klasse ist. Also ich seit dem Jahr 2005 mache ich quasi Projekte, also Tagungen, Veranstaltungen, Bücher zum Thema gemeinschaftliches Wohnen, war damit immer dienstlich befasst, habe mit vielen Menschen gesprochen, die das teilweise beratend begleiten, die auch in Wohnprojekten wohnen, die das wirklich erfahren haben und immer mehr reifte in mir der Entschluss, ja, das ist klasse, das will ich eigentlich auch machen. Okay. Und dann habe ich mich hier einer Gruppe angeschlossen, die schon seit ein paar Jahren aktiv ist und die jetzt konkret ein Grundstück in Aussicht hat und darauf bauen möchte.
Also Sie haben sich quasi schon selbst entschieden, Sie sind aber auch Mutter eines Sohnes im Teenageralter. Mhm. Wie haben Sie ihn über das Projekt informiert und wie war seine Reaktion darauf?
Ja, mein Sohn weiß natürlich schon auch durch meine Arbeit sehr viel über das gemeinschaftliche Wohnen. Als wir dann wirklich konkret für uns selbst gedacht haben, das könnte was für uns sein, ist das natürlich immer erstmal für Kinder schwierig. Das heißt ja umziehen, ne? Aus der vertrauten Umgebung weg und es wird sich was verändern. Wir haben ihn dann einbezogen, wir haben sehr viele Gespräche geführt mit Leuten, die schon in der gegründeten Wohngenossenschaft in diesem Wohnprojekt drin sind. Und da war mein Sohn dann auch immer dabei. Und letztlich hat er dann auch mitentschieden, dass das eine gute Sache sein kann. Also wir versuchen dann auch, also natürlich ist jetzt eine Planungsphase, da gibt es viele für Kinder oder Jugendliche langweilige Sitzungen, da ist er natürlich nicht immer dabei. Aber jedes Mal, wenn es irgendwie spannend und auch interessant für ihn wird, zum Beispiel wenn es um einen Jugendraum geht, der zu realisieren ist, dann ist er natürlich mitten mit drin.
Das heißt, Sie konnten ihn überzeugen, auch wenn er zunächst vielleicht ein bisschen skeptisch war, eben wegen Umzug?
Ja.
Nochmal eine allgemeine Frage, um wegzugehen von Ihrem eigenen Projekt. Wie wird bei der Umsetzung der Idee gemeinschaftliches Wohnen vorgegangen? Gibt es da regelmäßig Treffen oder wie darf man sich die Organisation vorstellen?
Ja, es ist, erstmal muss man, glaube ich, unterscheiden, es gibt natürlich verschiedene Arten, an sowas heranzugehen. Man kann einerseits sagen, man gründet quasi als Gruppe so eine Art kleines Unternehmen, eine Genossenschaft oder eine GbR oder was auch immer, und macht dann alles selber wie so ein kleines Wohnungsunternehmen. Das heißt, man kauft ein Grundstück, man baut darauf ein Haus und man ist dann letztlich auch Vermieter. Ja? Auf der anderen Seite kann man natürlich auch eine ganz andere Struktur wählen und sagen, man kann als Gruppe versuchen, unter die Fittiche eines schon größeren bestehenden Wohnungsunternehmens zu rutschen und den Realmieter eines größeren Hauses, der dann weiter untervermietet an die einzelnen Bewohner zu agieren. Das geht natürlich auch. Mhm. Grundsätzlich ist es natürlich so, man muss als Gruppe sich erstmal zusammenfinden. Ja? Man wird nicht mit jedem nachher zusammen wohnen wollen. Auf der anderen Seite wird es auch nicht so, da muss es auch nicht so sein, dass man jeden wirklich mögen muss. Wenn die Gruppe groß genug ist, ist das natürlich einfach eine Nachbarschaft. Das heißt, man muss nicht mit jedem wirklich super gut können, aber die Gruppe sollte schon so groß sein, dass es eine gewisse Auswahl gibt.
Eine Nachbarschaft, sagten Sie? Also kann man sich das vorstellen, wie eine Nachbarschaft nur in einem gesamten Gebäude vereint eben?
Ja, also man könnte es sogar auch in mehreren Gebäuden sich vorstellen, wenn es immer noch was gibt, was diese Gruppe von Personen denn zusammenhält, wie Gemeinschaftsräume oder Gemeinschaftsflächen, auch ein gemeinschaftlich genutzter Garten zum Beispiel, oder eben auch regelmäßige Zusammentreffen, wo man dann entweder einfach feiert, ja, sage ich mal, und es sich gut gehen lässt, oder wo man auch einfach gemeinsame Aktionen plant.
Also geht es demnach mehr um die Gemeinschaft an sich und die Aktionen mit verschiedenen Menschen zusammen und weniger darum, um die räumliche Umsetzung?
Das kommt natürlich immer auf die Phase drauf an, wo man gerade steht. Ne? Wenn man jetzt ein Wohnprojekt erstmal plant und mit Architekten zusammenarbeiten muss und überlegen muss, was wollen wir denn da bauen? Wollen wir zum Beispiel bestimmte energetische Standards einhalten? Wollen wir ein Passivhaus bauen? Wollen wir ökologische Baumaterialien verwenden? Dann wird man natürlich erstmal sehr viel über diese Fragen diskutieren. Dann wird man sehr viel planen, was denn letztlich auch Arbeit ist. Ja, man muss sich erstmal die Informationen heranholen. Aber immer wird auch so ein Stück Geselligkeit dazugehören. Ja? Ohne das wird es nicht funktionieren.
Okay. Wenn Sie gerade auf die Planung ansprechen, gibt es da bei gemeinschaftlichen Wohnen auch Widerstände von außerhalb? Oder ist das gern gesehen, das gemeinschaftliche Wohnen?
Ja, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich sag mal, in den Städten oder Regionen, wo es schon gelungene Beispiele von gemeinschaftlichen Wohnformen gibt, da wachsen auch relativ schnell welche neue hinterher. Ja, da ist zum einen ist die Nachfrage da, das Interesse von den Personen, die sagen, ja, wenn die das hingekriegt haben und wenn es so toll ist, dann wollen wir auch und wir versuchen das auch. Zum anderen braucht man natürlich für so ein Projekt immer Akteure, die mithelfen. Also sei es die Kommune, der Bürgermeister oder auch das Stadtplanungsamt. Ja, also die Sachbearbeiter auf der Verwaltungsebene sind ganz wichtige Menschen bei solchen Projekten.
Öffentliche Behörden eben, denke ich.
Genau, ja. Dann braucht man eine Finanzierung, sprich eine Bank. Und wenn man als Gruppe kommt und man möchte als Gruppe einen Kredit haben, ist das oftmals sehr schwierig. Ja? Also eine herkömmliche Bank gibt immer nur einen einzelnen Kredit und prüft dann die Kreditfähigkeit der Einzelnen. Ja? Es sei denn, man ist dann wieder in eine gewisse Rechtsform gegossen, also als Genossenschaft zum Beispiel, kann die Genossenschaft dann den Kredit beantragen. Ja? Dann ist die Frage, also wie sicher schätzt die Bank das ein? Also so eine Gruppe schafft auch finanziell eine große Sicherheit, weil die Gruppe wird, wenn einer ausfällt, entweder weil er keine Lust mehr hat oder umziehen muss oder wie auch immer, ja, oder weil er auch nicht mehr genug Geld hat wegen Arbeitslosigkeit oder sowas, wird die Gruppe immer versuchen, das zu ersetzen, das zu kompensieren. Ja? Das schafft eigentlich für eine Finanzierung eine viel höhere Sicherheit, als wenn eine Familie ein Einfamilienhaus baut. Ja? Wenn da der Haupternährer ausfällt, finanziell ist der Kredit gescheitert.
Also gibt es von Seiten der Banken weniger Widerstände, aber generell außerhalb? Gibt es da konkrete Widerstände, die Sie nennen können?
Die Banken nicht so denken. Ja? Das war jetzt von Seiten der gemeinschaftlichen Wohnprojekte gesprochen. Mhm. Die Banken sagen, wir geben lieber Kredite an Einzelnen und verfahren in unseren üblichen Abläufen. Mhm. Die stehen natürlich auch unter erheblichem Druck, dass sie da gewisse Sicherheiten haben müssen. Und wenn die Sicherheiten nicht nach dem üblichen Muster sind, dann schrauben die halt die Zinsen hoch. Ne? Mhm. Das ist für so ein Wohnprojekt schädlich. Es gibt spezielle Banken, die sich spezialisiert haben auf Wohnprojekte oder auch auf besondere Projektstrukturen. Und da ist die Zusammenarbeit dann deutlich leichter möglich.
Aber gibt es konkrete Widerstände, die Sie nennen könnten, die oftmals vorkommen?
Na, das Problem ist, wenn man eine größere Gruppe ist, ja, dann braucht man und zusammenwohnen möchte, dann braucht man ein entsprechend großes Grundstück, wo man auch groß bauen darf. Ja, das ist eine Frage des Baurechts, ja, welche Bebauungspläne gibt es? Oder man bräuchte, wenn man gar nicht bauen möchte, sondern einfach in ein bestehendes Haus einzieht, was man vielleicht nur umbaut, müsste das halt ein Haus sein, was entweder gerade leer steht, weil es saniert wird oder dergleichen. Also es gibt große Schwierigkeiten, an geeignete Immobilien zu kommen, seien es Grundstücke oder seien es Häuser, die dann auch noch finanzierbar sind. Mhm. Ja, dann hat man natürlich als so ein gemeinschaftliches Wohnprojekt den Anspruch und auch die Notwendigkeit, dass das einigermaßen verkehrsgünstig gelegen sein muss. Ja? Also die meisten Wohnprojekte sagen, wir wollen alte Menschen integrieren, das heißt, es muss dann auch barrierefrei sein im letzten Sinne und es muss irgendwie an den öffentlichen Nahverkehr sinnvoll angeschlossen sein und es darf auch nicht so weit außerhalb liegen, dass der nächste Supermarkt, keine Ahnung, 3 Kilometer entfernt ist oder so. Also das muss alles relativ verkehrsgünstig sein. Das sind aber zumeist die Lagen, die einfach teuer sind, ja, und die dann vielleicht eine Kommune, wenn das Grundstück der Kommune gehört, die vielleicht auch meistbieten, verscherbeln wollen, statt zu sagen, ja, das ist ein vernünftiges soziales Projekt, die kriegen das vielleicht ein bisschen günstiger. Mhm. Also das sind natürlich schon so Knackpunkte. Ja? Die Suche nach Grundstücken oder nach bestehenden Häusern, das ist ein wirklich schwieriger Punkt.
Okay, das ist ja schon ein gutes Beispiel. Aber wie sieht es denn innerhalb des Projektes aus? Läuft da alles harmonisch ab? Sie sagten, man muss nicht immer jeden mögen, sich nicht mit jedem verstehen, aber bei der Organisation gibt es sicherlich Diskussionen, aber wie sind die Widerstände innerhalb der Gruppe?
Also klar läuft das nicht immer alles harmonisch ab. Mhm. Der große Vorteil bei so einem selbstorganisierten Wohnprojekt ist eigentlich, dass man bevor man zusammenzieht, sich gut kennt und eine große Phase hat, wo man sich zusammenraufen muss, ja, wo es natürlich auch Konflikte gibt. Und ich sag mal so, die Querköpfe, die nicht kompromissfähig sind, die fallen in dieser Phase raus, ja. Also die wollen dann auch nicht, ja. Die können sich mit ihren Meinungen manchmal nicht durchsetzen und sind dann nicht kompromissbereit und sagen dann, ja, ich schmeiß das alles hin und gehe. Also das heißt, man hat durch den Prozess der Planung hat man schon so eine Selektion, so eine Auswahl, ja. Also die großen Querköpfe kommen gar nicht mehr rein. Nichtsdestotrotz wird es natürlich immer verschiedene Interessen geben, auch in Wohnprojekten. Gerade wenn man dann mehrere Generationen in einem Haus hat, ja, dann hat man da Jugendliche, die Kicker spielen wollen oder Fußball oder weiß ich was, und Ältere, die auf den Mittagsschlaf pochen, oder auch Berufstätige, die vielleicht im Schichtdienst arbeiten und dann gewisse Ruhephasen brauchen. Also solche Probleme wird es natürlich immer geben. Mhm. Aber die gibt es in jeder herkömmlichen Nachbarschaft genauso. Ne? Und der Vorteil eines Wohnprojektes ist, man kennt sich und man kann viel leichter miteinander reden und eine Lösung finden.
Okay, es wurde auch ein Buch veröffentlicht, raus aus der Nische, eben Nische, rein in den Markt. Mhm. An diesem Buch haben Sie selbst mitgearbeitet und wenn ich richtig informiert bin, werden dort auch verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Tun sich potenzielle Unterstützer schwer, ihre Mittel einzusetzen? Wenn ja, warum? Mal die Banken ausgelassen, die haben wir schon besprochen.
Mhm. Ja, das ist immer potenzielle Unterstützer, das ist ja immer ein weiter Kreis. Ja, teilweise, das sind natürlich die Leute, die einziehen wollen, die dann auch bei Genossenschaften zum Beispiel Anteile erwerben. Dann können das auch investierende Mitglieder sein, die gar nicht einziehen wollen, sondern sagen, das ist ein gutes Projekt, das unterstütze ich. Vielleicht auch, weil da irgendein Angehöriger, ein Familienangehöriger einzieht und das unterstützenswert dann in der Familie auch gefunden wird. Also da laufen viele solche auf der privaten Ebene Förderungen, die da greifen. Es gibt auch teilweise Stiftungen und Strukturen, die mitfördern. Also es gibt zum Beispiel die Stiftung Trias, die unter gewissen Bedingungen beim Aufbau und bei der Realisierung von Wohnprojekten mithilft. Es gibt die Begin-Stiftung in Tübingen, die bei Frauenwohnprojekten, also speziell für Frauen gedachte Projekte, mithilft. Aber große Fördergelder laufen da eigentlich nicht. Das ist auch ein bisschen, also bei der politischen Förderung ist es ein bisschen abhängig vom Bundesland. In den Bundesländern ist es sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Bundesländer, die haben eine wunderbare Beratungsstruktur, was sehr viel wert ist, weil man als Wohnprojekt in Gründung vor unglaublich vielen Fragen steht, die man ja nicht alle neu wieder, deren Antwort man nicht neu erfinden muss. Wenn man sich da gut beraten lassen kann, ist das natürlich schon was wert. Und das sind natürlich super Fördermaßnahmen, aber das ist von Bundesland zu Bundesland sehr, sehr unterschiedlich.
Welches Bundesland kann denn als Vorreiter angesehen werden in diesem Bereich?
Also Rheinland-Pfalz ist zurzeit sehr gut dabei, was auch an der ehemaligen Sozialministerin, jetzigen Ministerpräsidentin liegt sicherlich. Nordrhein-Westfalen und auch Niedersachsen, soweit ich weiß, sind auch. Und dann sind die Stadtstaaten, also in Hamburg und in Berlin, gibt es da auch sehr viel Angebote.
Okay. Ja, Sie sagten gerade, es gibt viele Angebote. Mittlerweile gibt es, denke ich, ja bundesweit schon mehrere Wohnprojekte. Gibt es bereits einen Trend, welche Formen des gemeinschaftlichen Wohnens am beliebtesten sind?
Unter den Wohnprojekten, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Also gibt es ja wirklich ganz, ganz viele verschiedene. Also es gibt auch also es gibt Wohnprojekte nur für ältere Menschen. Da können wir vielleicht einen leichten Trend sehen. In den 80er Jahren gab es eher so familienorientierte Wohnprojekte, wo mit vielen Kindern, ja. Jetzt zur Zeit ist der Trend vielleicht wirklich eher in Richtung 55 plus. Nichtsdestotrotz gibt es auch, gerade im süddeutschen Raum gibt es mit dem Mietshäuser-Syndikat viele Wohnprojekte, die insbesondere jüngere Menschen anziehen. Also das ist immer so ein bisschen regional unterschiedlich. Also so einen großen Trend würde ich da gar nicht ausmachen wollen. Also das Schöne an diesen Wohnprojekten ist ja auch, dass es eine wunderbare breite Vielfalt gibt, wo so viel möglich ist und jedes Wohnprojekt ist eigen, ja, hat ein eigenes Konzept, einen eigenen Ansatz, lebt von den Menschen, die da das Wohnprojekt, ja, ihr Herz geben quasi. Und insofern denke ich, das sollte auch so bleiben. Es sollte so vielfältig und schön bleiben.
Nun habe ich noch eine letzte allgemeine Frage, vielleicht auch im Hinblick auf Senioren, die an solchen Wohnprojekten Interesse haben könnten. Kann gemeinschaftliches Wohnen ein Pflegeheim ersetzen, beziehungsweise bildet es eine echte Alternative?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. gerade wenn sich Senioren zusammentun oder wenn Senioren mit in so einem Wohnprojekt sind, rate ich immer dazu, dass man die Frage, wie wir damit umgehen, wenn jemand alt und pflegebedürftig wird, sehr früh stellen sollten und auch vorher diskutieren sollten. Die meisten sagen, dass sie sich natürlich helfen bei Haushaltsdingen, bei Einkaufen und so weiter, dass sie aber gegenseitig keine Pflegedienstleistungen übernehmen. Und das ist, glaube ich, auch eine sinnvolle Struktur. Aber natürlich kann man dann mit einem ambulanten Pflegedienst arbeiten. Das heißt, es kommt jemand ins Haus, der übernimmt die Pflegeaufgaben und die Nachbarn, die im Wohnprojekt mitwohnen, die übernehmen vielleicht reihum das Kochen und die Betreuung oder was auch immer nötig sein muss, ja, oder auch eine Begleitung zum Arzt und dergleichen. Das heißt, vieles, also man könnte zum Beispiel es zumindest hinauszögern bei einer leichten Pflegebedürftigkeit, dass man ins Pflegeheim muss. Der viel springendere Punkt, finde ich, bei dieser ganzen Geschichte ist, dass meine These dazu lautet, dass die Pflegebedürftigkeit sehr wahrscheinlich viel, viel später überhaupt erst eintritt. Weil die Leute in einem Wohnprojekt haben eine Aufgabe. Sie werden gebraucht und sie haben Gemeinschaft. Sie vereinsamen nicht. Ne? Es gibt man guckt gegenseitig aufeinander. Da kann keiner 3 Tage alleine in seiner Wohnung liegen, weil er gestürzt ist und keiner merkt es. Ja? Das geht gar nicht. Ja? Und ich glaube, dass sobald man eine Aufgabe hat, nach wie vor und Menschen um sich herum, die aufeinander achten, dass viele Probleme, die zur Pflegebedürftigkeit führen können, gar nicht mehr eintreten oder einfach viel später eintreten. Nichtsdestotrotz werden natürlich auch die Menschen in Wohnprojekten alt, ja? Und im Zweifelsfall dann doch irgendwann pflegebedürftig.
Also man könnte sagen, die absolute Alternative ist es nicht zum Pflegeheim, aber es kann, wie Sie sagten, herausgezögert werden.
Ja.
Okay. Nur noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Können Sie ein solches Projekt schon jetzt für weitere Generationen empfehlen?
Klar. Ich kann es eigentlich für alle Generationen empfehlen. Also ich würde das, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass es so einen leichten Trend gibt, dass jetzt gerade viele Ältere sich für gemeinschaftliche Wohnformen interessieren. Ich würde das eigentlich gerade auch den jungen Menschen empfehlen, die vielleicht in Familiengründung sind und irgendwann mit einem kleinen Baby dastehen und dann heilfroh sind, wenn sie jede Menge Nachbarn haben, die auch mal auf dieses Kind aufpassen können. Und wenn
könnte man auch nebenher arbeiten, wahrscheinlich besser, schätze ich.
Und wie bitte?
Da könnte man wahrscheinlich auch als junges Paar auch besser arbeiten. Also beide,
genau, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber das ist so ein bisschen ähnlich, also wie diese Pflegegeschichte. Eine richtig vernünftige Kinderbetreuung wird so ein Wohnprojekt nicht ersetzen. Ja? Mhm. Also man braucht dann trotzdem noch einen Kindergarten oder was auch immer. Aber diese heiklen Fälle, wenn zum Beispiel, also man hat, sagen wir mal, eine Tagesmutter und die Tagesmutter ist krank und die Mutter möchte aber arbeiten gehen und das Kind kann nicht zu dieser Tagesmutter, dass dann mal für ein paar Tage eine Nachbarin einspringt oder in dem Projekt das geregelt wird, das kann ich mir gut vorstellen. Also da gibt es bestimmt vielfache Unterstützung. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass gemeinschaftliche Wohnprojekte für alle Generationen grundsätzlich was sind. Das heißt aber nicht, dass es für jeden Einzelnen was ist. Also man muss auch schon, nicht jeder will in einem Wohnprojekt wohnen, will so viel enge Beziehungen um sich herum haben. Es gibt natürlich auch Einzelgänger, die gerne Einzelgänger sind und die dürfen das natürlich auch gerne bleiben. Ja? Also da muss man natürlich immer individuell schauen, ist das was für mich? Ja, will ich das wirklich haben?
Frau Dr. Mensch, vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.